Als Predigtext lese ich einen Abschnitt aus dem Lukasevangelium aus Kapitel 6. Ich lese die Verse 12 bis 16. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Mit Personal ist es ja manchmal so eine Sache. Man liest zurzeit überall vom Fachkräftemangel und alle unter uns, die beruflich mit Personal zu tun haben, die wissen, von was ich rede. Da muss man Menschen für einen Job gewinnen, dann müssen sie sich irgendwie bewähren und dann menschelt es manchmal gewaltig unter Mitarbeitenden und man muss sich vielleicht von jemand wieder trennen. Und um nichts anderes geht es also eigentlich auch hier bei Jesus. Es geht um das Personal, das er um sich sammelt. Und mit Personal, da ist es wirklich manchmal so eine Sache. Wir erleben es gerade im großen Zusammenhang, die Debatten um Ursula von der Leyen, diese Personalgeschichte. Oder ihr und sie erlebt es vielleicht im Beruf, wenn man tatsächlich Verantwortung für Personal trägt oder wenn man selber dieses Personal ist in einem Betrieb. Da gibt es manchmal Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen Mitarbeitenden, da muss man sich beweisen, dass man es wirklich kann. Und bei euch Schülerinnen und Schülern, da ist es ja vielleicht ganz ähnlich. Schreibt man Klassenarbeiten oder irgendwann hat man Bewerbungsgespräche und man muss zeigen, dass man es wirklich kann. Und nun erzählt das Lukasevangelium davon, dass Jesus sein Personal sammelt. Aus seinen Jüngern wählt er 12 Männer aus, seine engsten Vertrauten. 12 Männer, die er Apostel nennt. Apostel ist griechisch und meint so viel wie Gesandte. Er sendet sie in die Welt. Wenn man jetzt die Liste dieser 12 Männer sieht, dann, ich sage es ein wenig flapsig, dann hat man fast den Eindruck, dass Jesus mit Personal kein glückliches Händchen hatte. Denn da hat er sich 12 Männer ausgewählt, die nicht die Elite Israels waren. Nehmen wir den Simon, den er Petrus nennt. Petrus heißt Fels. Was für ein wackeliger Fels. Nicht starker Granit, sondern irgendwie bröselig. Da wird er im Hof des Hohen Priesters, als Jesus gefangen genommen wird, mal sagen, nee, den Jesus, den kenne ich nicht. Und die anderen Apostel, die beweisen auch immer wieder, dass sie Jesus gar nicht richtig verstanden haben. 3 Kapitel nach unserem Text, in Kapitel 9 des Lukasevangeliums, da streiten sich die Jünger, wer der Beste ist und der Größte. Nicht unbedingt etwas, was reife Christen auszeichnet, zu streiten, wer die Nummer 1 bei Jesus ist. Das griechische Wort, das im Neuen Testament für Jünger verwendet wird, heißt Mathetes, Schüler. Die sollen eigentlich was lernen von Jesus und man hat den Eindruck, nichts gelernt, gar nichts verstanden. Sätzen 6. Am Ende verrät ihn sogar noch einer, dieser Judas Iskariot. Warum um alles in der Welt hat Jesus gerade diese 12 ausgewählt? Der wusste doch, wer das ist. Der sah doch jedem Menschen ins Herz, so wie er uns heute ins Herz sieht und weiß, wer wir sind und wie es in uns aussieht. Dass Jesus gerade diese 12 ausgewählt hat, das zeigt etwas, was bis heute gilt. Und da geht es dann plötzlich um uns, nicht nur um diese Jünger damals, sondern um uns heute und wie Jesus mit uns umgeht. Jesus zeigte damals, und das gilt für uns, bei Gott müssen wir nicht beweisen, dass wir es können. Wir brauchen uns nicht mal zu bewähren, weil wir uns gar nicht bewähren können, sondern bei Gott kommt es nur auf eines an, dass er uns beruft. Nicht beweisen und bewähren, sondern berufen sein von Gott. Darum geht's. Wir machen ja oft eine andere Erfahrung, oder? Wie ist es bei Ihnen, bei euch? Da geht es darum, dass man sich beweist, dass man gut ist. Mein ältester Sohn, der ist jetzt in der 7. Klasse, Wenn wir ihn loben für was, meine Frau und ich, dann sagt er manchmal, ich kann's halt. Ich glaube, das ist bei ihm gerade in, bei seinen Kumpels, dass man sagt, ich kann's halt. Wie gut, wenn man was kann. Aber was ist, wenn wir die andere Erfahrung machen? Ich kann's nicht. Ich bin nicht so gut wie ein anderer. Nicht so schön. Ich verdiene weniger. Oder wie ist es in der Jugendarbeit? Wenn ihr jetzt auf Freizeiten fahrt und ihr seid nicht der Lieblingsmitarbeiter, sondern die andere. Oder da steht eine vorne, die die Andacht hält und man hat das Gefühl, die hat noch nie was anderes gemacht. Und man selber denkt, naja, und ich stotter da rum. Vielleicht tauchen vor unserem inneren Auge Situationen auf, wo es uns wirklich so geht. Wo wir uns irgendwie überfordert fühlen. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vielleicht im Beruf oder in der Familie oder wo auch immer. Und manchmal dann tun wir so, als ob alles okay wäre. Als ob wir die Besten sind. Aber innen sieht es anders aus. Es erinnert mich an die Terrasse bei mir daheim. Die Terrasse in dem Haus, wo wir wohnen, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es war jetzt im letzten Winter. Ich saß am Schreibtisch, Schnee lag draußen und plötzlich höre ich die Schreie von meiner Frau und einer meiner Töchter. Ich bin wie der Blitz zur Terrassentür gegangen und habe geschaut. Ich habe rausgeschaut und man sah bei der Terrasse, eine Platte war runtergebrochen. Ein gähnendes Loch. Da war wohl im Laufe der Jahre der Kies irgendwie weggebröselt und jetzt im Winter, als der Schnee da war und dann das Wasser durchgesickert ist, kein Fundament mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, unser Leben gleicht dem, dass kein Fundament da ist. Da sieht nach außen hin alles schön aus, aber tief innen drin ist ganz anders. Was ist das Fundament, wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind? Was hält selbst dann noch, wenn ich nicht mehr sagen kann, ich kann es halt? Es gibt von Martin Luther ein Gebet, das mich sehr bewegt. Es hängt manchmal in den Sakristeien, das ist ein Sakristeigebet, also ausgedruckt, und Pfarrerinnen und Pfarrer, die beten das. In diesem Gebet, da geht es darum, was denn unser Fundament sein kann. Dass es nicht so ist wie bei der Terrasse bei uns daheim, dass nach außen hin alles schön ist und unten ist alles weggebröselt. Da schreibt Martin Luther in dem Gebet, und da geht es ums Fundament. Lieber Vater im Himmel, ich bin wohl unwürdig des Amtes und des Dienstes. Also weniger geschwollen, auf Deutsch formuliert, ich kann es nicht. Ich bin nicht der Beste und ich bin nicht der Erste. Ich bin wohl unwürdig des Amtes und des Dienstes, aber weil du mich zum Hirten und Lehrer des Wortes gesetzt hast, so sei du nun mein Helfer und lass deinen heiligen Engel bei mir sein. Das ist das Fundament, das Gott uns eingesetzt hat, das Gott beruft und uns in eine Aufgabe hineingesetzt hat. Und wenn wir uns jetzt diese Situationen unseres Lebens vorstellen, wo wir uns manchmal so hilflos fühlen, wo wir manchmal vielleicht das Gefühl haben, das ist wie bei der Terrasse, nicht viel drunter, dann macht es doch einen Unterschied, ob Gott uns eingesetzt hat. In die Aufgabe als Mitarbeiterin, vielleicht sogar im Beruf, in die Familie. Da mag dann nicht alles gut sein. Da gibt es dann Aufgaben, die wir wieder abgeben müssen, weil sie uns wirklich überfordern. Aber es kommt dann nicht darauf an, alles richtig zu machen, sondern Jesus zu vertrauen. Es kommt nicht darauf an, zu beweisen, dass ich es kann, sondern es kommt darauf an, ihm zu glauben, dass er mich hineinberufen hat in diese Aufgabe. Wie heißt es im Bibeltext? Als es Tag wurde, rief Jesus seine Jünger, er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Wir sind nun nicht die 12 Apostel von damals. Aber ich bin überzeugt, Jesus ruft auch uns. Er ruft uns hinein in die Nachfolge, dass wir ihm vertrauen, und er ruft uns in Aufgaben hinein. Wenn wir heute Menschen aussenden und segnen für ihren Dienst, dann ist das das Zeichen dafür, dass wir das glauben. Wir suchen uns nicht nur eine Aufgabe, sondern Gott setzt uns in eine Aufgabe hinein. Er gibt uns einen Auftrag. Das ist das Fundament, dass Gott uns einen Auftrag gibt. Und das gilt jetzt für euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Freizeiten. Das gilt, wenn ihr im Jugendwerk arbeitet. Das gilt, wenn ihr in der Kirchengemeinde aktiv seid, hier in Dettingen oder wo auch immer. Das gilt im Förderverein oder wenn ihr Verantwortung im Jugendwerk trägt. Und, lieber Jörg, das gilt auch für dich, wenn ihr als Familie jetzt diesen Weg ins Pfarramt antretet, dass Gott dich einsetzt und euch. Das ist das Fundament. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Und dann werden ja diese Apostel hier beschrieben, mit Namen. Manchmal wird gesagt, wer der Sohn von wem ist und der Bruder. Wir erfahren also auch was von der Lebensgeschichte dieser Menschen. Gott setzt uns also ein in ein Amt mit unserer Lebensgeschichte, als die Menschen, die wir sind. Da schreibt zum Beispiel Paulus vom Simon. Simon, den Jesus auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder. Brüder beruft er. Ob das immer gut gegangen ist mit Brüdern? Vielleicht kennen Sie das. Ich bin in einer Familie mit insgesamt 5 Kindern aufgewachsen. Geschwisterkonstellationen, das ist so eine Sache. Wir sind immer davon geprägt, wer wir sind. Ob wir die Ältesten sind und alles durchkämpfen müssen. Das Sandwich-Kind, das nie weiß, wo es hingehört. Oder die Kleine, die vielleicht alles darf oder was auch immer. Wer wir sind, das prägt uns ein Leben lang. Und so sind wir bei Gott willkommen, mit unserer Lebensgeschichte. Für uns ist ein Platz bei Gott, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit allem, was wir mit uns tragen an freudigen Dingen und mit allem Schmerz, der auch manchmal dazugehört, auch zur Familiengeschichte. Vielleicht auch damals bei Simon und Andreas. So wie wir sind, kann uns Gott gebrauchen. Oder vom Jakobus ist die Rede, dem Sohn des Alpheus. Wir sind geprägt davon, dass wir Kinder unserer Eltern sind. Es mag sein, dass das uns für ein Leben stärkt, Sohn und Tochter zu sein. Oder es mag sein, dass wir manchmal lieber denken, red man nicht drüber. Wie es auch ist, bei Gott ist Platz für uns mit unserer Lebensgeschichte. Bei Gott gibt es keine bevorzugten Menschen aus gutem Haus. Bei Gott gibt es nur von ihm geliebte Kinder. Bei Gott ist Platz für Menschen wie diesen Petrus, der ihn verleugnet hat, und Platz für Menschen wie uns. Uns ruft er in eine Aufgabe hinein, mit unserer Lebensgeschichte. Nicht, weil wir perfekt wären, sondern weil er uns liebt und uns haben will. Und wieder kommt es nicht darauf an, alles richtig zu machen. Jesus braucht keine perfekten, ich kann's halt Mitarbeiter, sondern Jesus braucht Menschen, die sich ihm anvertrauen. Mit ihrer Lebensgeschichte. Mit dem, wo wir manchmal auch schuldig werden und scheitern. Jesus braucht Menschen, die sagen, mach du was aus meinem Leben, weil du es kannst. Es gibt vom lutherischen Theologen Hermann Betzel, der hat im 19. und 20. Jahrhundert gelebt, einen Satz, der mich berührt, seit ich ihn gehört habe. Da heißt dieser Satz, was ich erreicht habe im Leben, die Gnade hat es getan. Was ich versäumt habe, die Gnade wird es erstatten. Das ist also die Perspektive für uns als Christen und Mitarbeitende mit unserer Lebensgeschichte. Was ich erreicht habe, das hat Gott getan. Und was ich versäumt habe, was mir nicht gelungen ist, das wird Gott wieder richten. Die Gnade wird es erstatten. Gnade heißt, Gott wendet sich uns liebevoll zu. Gnade heißt immer, ich bin nicht festgelegt auf mich. Ich bin nicht festgelegt auf das, was ich getan habe. Kennen Sie das auch bei einem Streit? Da ist es oft so, dass Leute sagen, aber damals hast du das und das getan. Menschen vergessen die Fehler der anderen meist nicht. Gott wird es nie sagen. Er wird nie sagen, damals hast du das und das getan. Weil Gott für uns einsteht, in Jesus Christus am Kreuz. Und manchmal merkt man ja erst im Nachhinein, dass man schuldig geworden ist, dass man Dinge anders gemacht hat, gern anders gemacht hätte. Und ich sage es jetzt mal persönlich, lieber Jörg, vielleicht geht es dir auch so im Blick auf die 10 Jahre. Im Nachhinein hätte man manches gern anders gemacht. Mir ging es zumindest so, als ich Abschied genommen habe von meiner Gemeinde und Leiter des EJW geworden bin. Ich habe an Menschen gedacht, die ich nicht mehr besucht habe, wo ich es anders gemacht hätte gern im Nachhinein. Wie gut, wenn das gilt. Die Gnade wird es erstatten. Gott steht ein für uns. Welche eine Freiheit liegt für uns alle darin, wenn das gilt, dass Gott vergibt und eine Perspektive schenkt. Dann können wir zu uns stehen, auch zu dem, was nicht gelingt. Dann können wir vielleicht sogar Frieden schließen mit unserer eigenen Lebensgeschichte. Dann können wir darauf vertrauen, Gott hat mich eingesetzt in meine Aufgabe. Auch wenn ich mir manchmal vorkomme, als hätte ich kein Fundament. Gott hat diese Apostel gesandt, Und Jesus sendet uns. Er sendet sie und euch zu Menschen. Zu Menschen im Jugendwerk, auf den Freizeiten, zu Menschen in der Kirchengemeinde, vielleicht zur Nachbarin, vielleicht zu dem, mit dem sonst niemand redet. Jede und jeder von uns hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und vielleicht ahnen wir heute Morgen neu, was diese Aufgabe für uns sein kann. Ich staune darüber, wie Jesus an diesem Morgen damals sein Personal gesammelt hat. Ich staune darüber, dass wir zu diesem Personal Gottes gehören, weil er auch uns berufen hat. Amen.